Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute habe ich wieder den bärtigen Guido bei mir. Guten Morgen, Guido.
Hallo und schönen guten Morgen.
Wir reden heute über die unendlichen Weiten des Weltraums, nämlich über Roll for the Galaxy, ein Brettspiel mit Sci-Fi-Thematik. Roll for the Galaxy ist ein bisschen komischer Name. Vielleicht magst du ein bisschen ausufernd erklären, wie es zu diesem seltsamen Namen kommen konnte.
Sehr gerne. Roll ist natürlich der Hinweis schon mal, dass es ein Würfelspiel ist. Klar, wir im Englischen werden die Würfel gerollt.
Und trotzdem gefällt es mir.
Ja, hast du es sonst nicht so mit Würfeln?
Nee, überhaupt nicht. Ich mag Würfelspiele sonst eigentlich gar nicht, aber da kommen wir ja gleich dazu, warum das hier funktioniert.
Sapperlot. Mensch, Manu, hätte ich nicht gedacht. Zurück zum Thema. Roll for the Galaxy ist ein, das Kind von Race for the Galaxy, einem Kartenspiel, das vor einigen Jahren herauskam. Man muss vor allem anfügen, Roll for the Galaxy erschien 2014 schon in Amerika. Hat also ein bisschen gebraucht, um über den Atlantik zu uns zu kommen. Race for the Galaxy ist noch mal ein Stückchen älter. Aus einem reinen Kartenspiel wurde also ein reines Würfelspiel. Und Race for the Galaxy wiederum hat als Vorbild San Juan, ein Kartenspiel, was ein paar Jahre davor bei Alea in Deutschland rauskam. Und das wiederum ist quasi der geistige Nachfahr vom guten alten Puerto Rico. Das heißt, wir haben hier also eine kleine Evolution.
Und wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, weiß ja, wie sehr ich Puerto Rico mag. Von daher ist es auch kaum verwunderlich, dass diese Ahnengalerie sozusagen an Vätern für dieses Spiel dann auch zu einem guten Spiel führt bei Roll for the Galaxy.
Magst du denn auch San Juan?
San Juan mag ich total gerne. Finde ich eins der tollsten Kartenspiele, die es überhaupt gibt. Weil da ja diese super Mechanik drin ist, dass die...
Gibt's auch eine schöne App zu.
Ja, die ist sehr schön. Dass die Karten gleichzeitig auch das Geld sind und dass man immer abwägen muss, ist einem die Karte eher wert, was zu bauen oder zum Geld ausgeben. Aber Richtig. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Roll for the Galaxy, hast du ja schon gesagt, ist die Würfelspielumsetzung. Ich finde, Würfelspielumsetzung klingt immer so ein bisschen nach Vercasualisierung, wie wir Computerspieler sagen. Warum? Ich habe dann immer Angst, dass es zu glücksabhängig wird, wenn ich höre, es gibt eine Würfelspielumsetzung. Ganz gutes Beispiel ist ja zum Beispiel das Nations-Würfelspiel, was ja von der Thematik immer noch so diesem Zivilisationsgedanken treu bleibt, aber dann ja doch sehr, sehr glücksabhängig wird durch dieses Rumgewürfel. Und die Sorge hatte ich eigentlich auch bei Roll for the Galaxy. Aber wie empfindest du das denn? Empfindest du es als sehr glücksabhängig?
Überhaupt nicht. Also ja, klar, überall, wo du Würfel dabei hast, ist Glück dabei. Überall, wo du Karten dabei hast, gibt es auch Glück. Und ich finde, ein gutes Spiel braucht auch einen Glücksanteil. Weil, kurz gesagt, gäbe es kein Glück, dann würde der Verlierer sagen, ich bin blöd, hab schlecht gespielt, doof. Ja, ist schlecht für die Motivation in meinen Augen. Wenn es aber ein Glückselement gibt, kann er immer noch sagen, habe ich halt schlecht gewürfelt. Beim nächsten Mal würfel ich besser und dann klappt es, dann gewinne ich auch mal. Ja, also Glück hat was mit der Motivation zum Wiederspielen zu tun, in meinen Augen. Es geht ja nicht nur darum, ich würfel was und das darf ich dann machen, sondern man darf das, was man machen möchte, aber ich glaube, da gehen wir schon arg in den Mechanismus rein, das kann man ja mit einem beliebigen Würfel immer einstellen. Also es ist nie so, dass man sich rauswürfelt, dass man dass man nichts machen kann. Und das finde ich ist schon mal ganz gut.
Ja, man hat immer noch genügend Optionen, genau.
Genau.
Genau, aber vielleicht sollte man erstmal grundsätzlich erklären, was die Aufgabe ist. Im Endeffekt baut man sich ein Imperium auf, indem man Plättchen zieht und diese Plättchen können entweder weitere Planeten sein, die man erkunden kann, also die man quasi erforscht, indem man dort Forscher hinschickt. Und wie heißen die?
Entdecker? Aufklärung oder irgendwie
so. Also, dass Entdecker, man quasi... Ja. Aufklärungstruppen schickt, genau. Also es gibt eben Würfelsymbole, dann schicke ich Aufklärer und die entdecken dann neue Planeten, die mir neue Ressourcen bringen. Oder ich entwickle Entwicklungen, also Forschungen, die mir weitere Fähigkeiten bringen. Also das heißt, man kann immer so ein bisschen abwägen, gehe ich eher in die Expansion oder gehe ich eher in die Forschung? Und das ist immer ein ganz interessantes Element, weil die Kärtchen unterschiedlich gut sind. Schlechtere Entwicklungen bringen mir eben vielleicht schnellere Vorteile, aber sind dann dafür nicht so stark. Oder ich muss eben sehr viele Entwickler, zum Beispiel 6 Entwickler irgendwie sammeln, also 6 Würfel auf eine Entwicklung legen, um die dann fertig zu kriegen, was ein bisschen länger dauern kann, je nachdem, wie viel Würfel mir halt zur Verfügung stehen, wie viel Ressourcen ich noch habe, um diese Entwickler zu bezahlen und so weiter und so fort. Und das finde ich einen super interessanten Mechanismus, weil man ganz ähnlich wie bei Puerto Rico, finde ich, immer vor dem Spiel nicht so genau weiß, welche Strategie oder welche Taktik man jetzt fahren kann. Man muss sehr stark darauf reagieren, was einem so in die Hände fällt und was die Mitspieler machen.
Ja, man muss schon nach links und rechts gucken. Und über das, was du sagst, finde ich, ist auch ganz wichtig bei dem Spiel, weil es endet, eine der Endbedingungen ist, wenn einer 12 Planeten oder Entwicklungen ausliegen hat. Und weil man schon mit irgendwie 3 startet, kann das relativ schnell gehen. Und man muss nämlich auch entscheiden, gehe ich in die intensive Maschine rein oder mache ich den Sack schnell zu, bevor die anderen mich punktemäßig überholen. Also man muss tatsächlich auch immer auf den allgemeinen Punktestand achten und überlegen, ob es gut ist, aufs Gaspedal zu treten oder vielleicht mal ein bisschen zu bremsen. Was ich elegant finde, ist, dass das war beim Race for the Galaxy so, da sucht ja auch jeder eine Aktion aus, die dann auf jeden Fall gespielt wird, eine Phase sozusagen, also entwickeln, besiedeln, Waren produzieren und so weiter. Aber der kriegt da einen Bonus, ein Privileg. Das gibt's hier nicht, das haben sie hier weggelassen. Hier ist dafür mehr, dass das Ding überhaupt stattfindet, wichtig. Und wie das alles miteinander verstrickt ist, finde ich auch nochmal super. Aber ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn wir die einzelnen Phasen mal angucken.
Genau, da erinnert es auch ein bisschen an Puerto Rico. Da hast du ja auch gesagt, bei Race for the Galaxy gibt es diesen Bonus, wie bei Puerto Rico eben auch. Hier ist es wirklich so, am Anfang dachte ich bei dem Spiel in den ersten 2 Partien, ist ja recht wenig Interaktion mit den Mitspielern, weil jeder baut halt für sich seine Entwicklungen, jeder nimmt für sich seine Planeten und man muss eigentlich nur darauf achten, ist jetzt schon irgendwie das Ende des Spiels eingeleitet oder gibt es überhaupt noch Siegpünktchen, die ich einsammeln kann. Ja. Aber diese Phasenauswahl ist eben sehr elementar, weil man dann auch immer abwägen muss, okay, also der andere hat schon 3 Entwicklungsmarker da liegen, höchstwahrscheinlich entwickelt er, dann kann ich mir das ja sparen, dann kann ich irgendwie auf Produzieren gehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in dem Spiel, dass man auch abwägen und abschätzen muss, was nehmen denn meine Mitspieler für Phasen, weil wenn alle gleichzeitig die gleiche Phase nehmen, habe ich dadurch keinerlei Vorteile. Dann passiert das halt einfach auf jeden Fall.
Ja, man hat keinerlei Vorteile, man hat aber auch keine Nachteile.
Aber ansonsten ist die Interaktion recht wenig. Also es gibt keinen direkten Konflikt oder so. Man kann sich nichts wegnehmen. Alle Plättchen, die ich ziehe, sind aus einem versteckten Beutel gezogen. Man kann sich keine Planeten voneinander wegschnappen. Höchstens eben aus Versehen.
Meine Beobachtung ist die, dass du am Anfang tatsächlich, wenn du das erste oder zweite Mal spielst, erstmal nur noch auf dich guckst, um einfach selber mal ein Gefühl dafür zu bekommen und dann halt einfach, ja, wenn andere Spieler andere Phasen triggern und du kannst da was mitnehmen, dann ist das ja irgendwie ganz, ganz prima. Aber eigentlich will man erstmal seinen eigenen Plan fahren. Aber mit der Spielerfahrung, da fängst du dann an eben zu gucken, aha, der hat den vollen Planeten, der wird das Zeug gleich verschippern. Könnte ich ja irgendwie auch gebrauchen, ist aber für mich jetzt nicht das Wichtigste. Und dann fängst du an, da so deine Prioritäten zu verteilen. Das finde ich, das wächst mit jeder Partie.
Ja, das haben wir ja auch ganz stark gemerkt. Vor allem, wir haben es jetzt immer in der gleichen Vierergruppe gespielt oder auch mal zu dritt oder zu viert. Aber man merkt wirklich, wie man dann auch anfängt, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Also man hat eben, wie wir schon angedeutet haben, die Möglichkeiten, sehr schnell zu spielen und versuchen, möglichst schnell zu expandieren und das Spiel dadurch zu beenden. Man kann aber eben auch sehr stark auf Import-Export gehen, sehr viele Planeten sich holen, sehr viele Waren produzieren und versuchen, damit das Spiel zu beenden, indem du halt sagst, ich bin so ein Siegpunktproduzent, dass ich einfach durch das Ende der Siegpunkte versuche, das Spielende einzuläuten, bevor meine Mitspieler 12 Kärtchen ausliegen haben. Das geht nämlich dann auch. Und dadurch hat man auch sehr viel Möglichkeiten zu reagieren, abzuwägen, welche Taktik fahre ich jetzt. Und durch die Würfel, da muss man nochmal drauf einkommen, wegen diesem Würfelglück, Man hat schon ein bisschen Würfelglück, aber es gibt eben verschiedenfarbige Würfel. Also man hat eben grüne Würfel, rote Würfel, weiße Würfel und die haben unterschiedliche Gewichtungen mit den Symbolen, die auf den Würfeln drauf sind. Also es gibt eben zum Beispiel die roten kriegerischen Würfel, die haben mehr Symbole, mit denen man zum Beispiel Planeten entwickeln kann. Oder dann gibt es eben auch andersfarbige Würfel, die dann eher zur Forschung geeignet sind. Und die kann man sich zwar nicht ganz gezielt aussuchen, man muss schon auch die richtigen Plättchen aus dem Beutel ziehen, um dann diese Würfelfarben zu bekommen. Aber es fühlt sich nie irgendwie komplett glücksabhängig an, sondern man kann immer auch ein bisschen gegensteuern oder man kann sich eben auch für gewisse Dinge entscheiden. Und auch wenn man die falschen Symbole würfelt, gibt es sehr viele Forschungen und Fähigkeiten, die dir erlauben, Würfel in andere Phasen zu versetzen als das, was sie anzeigen. Und dadurch kann man diesen Glücksfaktor auch sehr, sehr stark eingrenzen und sich, wie du schon angedeutet hast, so eine gut geölte Maschine bauen. Also wenn man sich Plättchen aussucht, die aufeinander abgestimmt sind, dann hat man schon so immer das Gefühl, jetzt habe ich die perfekte Maschine und dann ist aber auch meistens das Spiel gleich zu Ende.
Da ist mir noch wichtig, dass mal kurz noch erklären, wie eigentlich gespielt wird. Also wir haben diese verschiedenen Würfel und die sind alle in einem Becher und zu Beginn jeder Runde würfelt jeder mit seinen Würfeln hinter einem Sichtschirm und teilt die dann entsprechend der Augen 5 verschiedenen Aktionsmöglichkeiten zu. Dabei darf er aber einen Würfel, egal was für ein Symbol der hat, auf so einen kleinen Streifen legen, um festzulegen, welche Phase er triggern möchte. Danach haben das alle gemacht, decken alle ihre Sichtschirme auf und dann wird geguckt, wer hat was ausgesucht. Im Idealfall irgendwie kommen halt irgendwie 3 von 5 Aktionen dran. Im schlimmsten Fall haben halt alle das Gleiche ausgesucht und passiert halt nur das eine. Würfel, die dann also auch nicht triggern, weil es die Phase nicht gibt, kommen direkt in den Pot, werden dann in der nächsten Runde, können sie direkt weitergewürfelt werden. Benutzte Würfel, das finde ich nämlich auch echt ein super Ding, kommen dann erstmal auf die Seite zur Bevölkerung. Die sind also quasi benutzt. Jeder Würfel, der mir was gebracht hat, ist erstmal benutzt. Und diese Würfel darf ich erst wieder in den Becher zurückschmeißen, wenn ich die mit Credits ausgelöst habe. Das heißt, ich muss also, und das ist eine schöne Parallele, die anderen Spiele nicht hatten, ich muss auch für einen Cashflow sorgen, weil habe ich kein Geld, darf ich jede Runde von meinen 5 Würfeln oder 6, die da liegen, immer nur einen zurücklegen. Das ist viel zu langsam. Ich muss also immer auch gucken, dass ich Geld habe, um meine komplette Würfelmacht benutzen zu können.
Ja, das bringt einem nicht nur was, 10 Würfel zu haben, sondern wenn die alle nur in der Bevölkerung liegen und man kann sich die nicht mehr leisten, die zurückzukaufen, dann wird's echt anstrengend, weil dann muss ich wieder ganz mühsam mir irgendwie Geld besorgen mit den Würfeln und habe dann das Gefühl, 2-3 Runden aussetzen zu müssen, um dann wieder genügend Geld zu haben, um diese Würfel zu kaufen. Und das ist absolut ein wichtiges Element, da eine Möglichkeit zu haben, schnell an Geld zu kommen oder effektiv an Geld zu kommen. Das geht eben, indem ich bestimmte Warenwege zum Beispiel aufbaue, die mir mehr Geld bringen. Da kann ich dann für einen Würfel auch mal 6 Geld kriegen, anstatt nur 2. Und das ist echt ein interessanter Aspekt. Du sagst, das gab es in den Vorgängerspielen nicht, das kenne ich nämlich nicht.
Also bei Race for the Galaxy hast du, musstest du nicht irgendwie mit, da war die Erkundungsaufgabe nur dazu da, um neue Karten zu ziehen, um deine Sachen dann zu bezahlen. Ja, also Cash gab es da nicht. Was ich auch, wo du sagst, Thema Glück, fällt mir noch ein, dass das Entdecken bringt mir neue Plättchen und das ist ein sehr elegantes Element. Wenn ich sage, ich möchte jetzt 3 neue Plättchen ziehen, dann darf ich Plättchen, die schon in meiner bei meiner Forschung liegen, auch wieder reinschmeißen. Das heißt, bin ich da, irgendwie habe ich da Pech und bin in einer Sackgasse in Sachen Forschung und Entwicklung beziehungsweise Planeten. Dann kann ich die auch wieder loswerden, ja. Das klebt mir irgendwie nicht meine Auslage zu. Wenn es einfach dumm ist und es mir nicht passt. Ja. Das heißt, ich ziehe neue, schmeiß die anderen dann wieder rein und dafür darf ich dann direkt einen Ersatz ziehen. Das heißt, es geht immer voran. Und das Schöne ist, die Plättchen haben immer auf der Vorderseite einen Planeten und auf der Rückseite eine Technik. Das heißt, auch da darf ich immer aussuchen, was ist besser für mich, was suche ich mir aus, was ja im Prinzip auch wieder das Glückselement um ein Stück schmälert.
Ja, der einzige Glücksfaktor bleibt dann eigentlich noch das Startplättchen, was man eben zieht. Aber die haben natürlich alle ihre Vorteile und ihre entsprechenden Nachteile. Oder beziehungsweise Nachteil gibt's eigentlich nicht, sondern man muss sich halt schon auch an dem orientieren, was man als Startplättchen zugelost bekommt. Nicht mit jedem Startplättchen lässt sich jede Taktik fahren, meiner Erfahrung nach, sondern wenn ich halt eben ein Dings habe, wo ich irgendwie gleich sehr viele Würfel am Anfang habe, muss ich natürlich anders damit spielen, als wenn ich irgendwie gleich einen Bonus auf Forschung oder sowas
richtig bekomme. Und es gibt auch Kombinationen, da hast du halt gar keine Vorgaben, da bist du völlig frei. Da fängst du nur mit ein paar bunten Würfeln an und dann kannst du halt mal gucken, was die Entwicklung so bringt. Also kannst du auch sehr generalistisch fahren.
Wir haben es jetzt sehr oft gespielt hier, und es gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, weil man eben sehr viele Möglichkeiten hat. Was ich aber festgestellt habe, das würde ich jetzt gerne von dir wissen, ob du das auch bestätigen kannst, dass die Strategie sehr schnell mit teuren Forschungsplättchen und Planeten das Spiel zu beenden, irgendwie öfter zum Sieg führt als über Siegpunkte, indem ich irgendwie Waren Nein. verschiffe. Kommt dir das auch unbalanciert vor oder ist das einfach nur jetzt subjektiv bei uns?
Das ist die Manu spielt Spielgruppen Fehlstrategie. Nee, also bei uns tatsächlich war es auch mal so, dass ich dachte, in einer Partie, okay, jetzt hast du irgendwie schon deine 10, jetzt haust du schnell deine Auslage voll, dann ist der Sack zu. Und auf den ersten Blick habe ich dann wahrscheinlich mehr Punkte, weil man bekommt eben auch Punkte für Planeten und fertige Entwicklung. Als dann die Punkte gezählt wurden, habe ich aber ein langes Gesicht gemacht, weil dann derjenige, der dauernd irgendwie seine Waren verschifft hat, da hat diese Plättchen noch zusammengezählt hat und dann halt mal lässig drüber war. Also wenn du mit der Warenproduktion, das ist eine Kette, die braucht ein bisschen mehr Aufbauzeit, aber wenn du ideal Waren verschiffst, andere verkaufst, um irgendwie auch Cash zu bekommen, man kann nämlich beides aussuchen, ob man kostbare Waren wie Alien-Technologie und Genmaterial lieber verkaufen möchte, statt in Siegpunkte zu bekommen. Aus billige Zeug machst du natürlich lieber in Siegpunkte. Da kriegst du halt, musst du dir vorstellen, pro Auslieferung, wenn alles passt, kriegst du da 3 Punkte. Und 3 Punkte ist ein solider Durchschnittsplanet. Ja, und wenn das einer jede Runde macht.
Ja, es gibt Planeten von 1 genau, bis 6
Punkten. Wenn einer irgendwie jede Runde irgendwie seine 2, 3, 4 Punkte mit Auslieferung macht, weil nebenher auch schon wieder nachproduziert wird und er auch noch forscht und siedelt, gewinnt er, ganz klar. Also das darf man nicht unterschätzen, diese Geschichte mit dem Handeln und Produzieren.
Also ich habe das beobachtet, unser Highscore wurde auch damit aufgestellt mit Warenlieferungen. Also quasi die höchste Siegpunktzahl, die wir erreicht haben. Aber wenn 2, 3 Spieler dabei sind oder einer reicht schon, der richtig Gas gibt und irgendwie mit 10 Würfeln jede Runde einen Sechser-Forschung entwickelt, dann kommt man mit den
7 Punkten. Ja gut, der braucht für seine 10 Würfel braucht er auch Cash.
Nur Waren verschifft.
Das heißt, da muss er schon irgendwie wieder
ja, klar.
Noch was anderes machen. Also ich finde, das ist schon sehr schön ausbalanciert.
Also und das meinte ich vorhin mit der Interaktion, dass man eben sehr gut beobachten muss, wie schnell spielen die anderen Spieler, gehen die auch auf Siegpunkte, weil wenn wiederum 2 Leute auf Waren verschiffen gehen, kann das Spiel auch sehr schnell zu Ende sein, weil dann das Schälchen mit den 12 Siegpunkten pro Spieler wahnsinnig schnell leer ist und dann ist auch wieder
Ebbe. Ihr macht das in den Schälchen?
Also da muss man echt ein bisschen drauf achten. Ja, wir haben so ein kleines Gläschen, wo die Siegpunkte drin stehen.
Seid ihr niedlich?
Ja, es stand halt hier
ja,
so
rum. Ja, jetzt ist er nicht schlimm. Ist er nicht schlimm. Muss er also, ja nicht verteidigen. Ist doch okay.
Machen wir nicht bei ist jedem
okay.
Spiel.
Bei uns sind immer in den Schälchen die Gummibärchen und so.
Ach so, ja, nee, das ist hier. Essen beim Spielen geht ja gar nicht.
Nein.
Da müssen wir mal einen Podcast drüber machen. Chips essen und Nüsschen bei Brettspielen. Fluch oder Segen?
Genau. Wein oder Bier? Was rate ich dir?
Ja, also wie gesagt, sehr dynamisches Spiel. Man hat trotzdem so das Gefühl, man baut jeder für sich, aber ganz außer Acht lassen darf man die Mitspieler eben auch nicht. Und mir gefällt eben auch diese Thematik total gerne. Also man hat echt so dieses Gefühl so, ja, dann baue ich jetzt hier irgendwie diesen Wirtschaftsplaneten oder hier diesen Vergnügungsplaneten, dann kriege ich den grünen Würfel dazu und dann habe ich irgendwie dieses Genmaterial oder ich habe hier diese gelben Forschungswürfel, die ich irgendwie besonders gut verkaufen kann. Also ich finde es auch sehr stimmungsvoll von der Thematik und von der Umsetzung und die Plättchen sind auch echt schön illustriert, also sehr, sehr bunte Science-Fiction und irgendwie nicht so unterkühlt, wie man im ersten Moment vielleicht denkt.
Fürchte die Macht von Neu-Sparta. Ja, das genau. Unterm Strich finde ich auch, es ist ein Spiel, wo jeder schon für sich selbst tüftelt. Man muss ein bisschen nach links und rechts gucken. Das macht es natürlich sehr, sehr, ich sag mal, kennerlastig. Also es ist nichts für Gelegenheitsspieler, sondern da muss man sich schon reindenken, reinfuchsen und ein bisschen, ja, also so Spaß am Grübeln haben. Dadurch wird es natürlich auch recht. Ja,
Optimierungsspiel.
Genau. Ja, das ist richtig, genau. Optimierungsspiel. Leise ist es auch nicht, weil diese Würfelbecher, die klackern ganz schön. Mhm. Ja, das ist ein ordentlicher Radau in der Küche. Die Würfel sind schön vom Material, also es macht auch Spaß, das ganze Zeug in die Hand zu nehmen. Ist mir auch immer sehr wichtig, ja, dass das irgendwie so eine gewisse Haptik hat. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es wirklich, wirklich tolles Spiel.
Was auch schön ist, dass die Downtime quasi nicht existent ist, weil jeder parallel spielt. Also alle würfeln gleichzeitig, dann tüftelt jeder mit seinen Würfeln rum, in welche Phase versetze ich die, welche Fähigkeiten stehen mir noch zur Verfügung. Ah, ich darf noch irgendwie weiße Würfel in andere Phasen versetzen, super, dann kriege ich ja jetzt die Forschung fertig und so weiter. Da tüftelt jeder gleichzeitig rum, dann schaut man sich so an und sagt, fertig, 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 ja, und dann werden diese Phasen ausgewählt. Und dann ärgert man sich oder freut sich, dass eben eine bestimmte Phase auch dran ist. Dann machen wieder alle gleichzeitig und bauen ihre Plättchen, nehmen ihre Würfel zurück. Das passiert alles parallel. Da muss man dann auch gar nicht so sehr Rücksicht nehmen auf die anderen. Kann jeder so ein bisschen rumtüfteln wieder. Ja. Und dadurch kommt es einem aber auch nicht so irgendwie langweilig vor oder so, dass man irgendwie auf die anderen warten muss, weil das gibt's eigentlich nicht. Die einzige Zeit, wo man mal warten muss, wenn eben einer sich irgendwie 3 Plättchen wegwirft und 4 neue Plättchen zieht, und die dann alle erstmal durchliest und überlegt, in welcher Reihenfolge setze ich die jetzt hin. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Oder dass man halt mal beim Würfeln überlegt, weil man irgendwie völlig einen Schrott gewürfelt hat, wie kriege ich jetzt am besten da noch die Würfel sortiert. Aber insgesamt ist es kein Spiel mit großer Downtime oder großer Wartezeit. Und auch die Partien selber dauern gar nicht allzu lang. Ich dachte erst so, das ist irgendwie ein großes Strategiespiel, wo man irgendwie stundenlang sitzt. Gar nicht. Also es klingt vielleicht so von der Thematik. Aber so eine Partie hat man in 30, 40, vielleicht 50 Minuten höchstens, ist man da locker durch. Also meistens unter einer Stunde.
Ja, und es variiert auch nicht unbedingt in der Zeit, in der Länge mit der Anzahl der Spieler. Also ob 2 oder 5 macht halt vielleicht am Ende, also wenn es alle können natürlich, klar. Bei Erstspielern geht's halt länger, aber das macht im Prinzip keinen Unterschied. Vielleicht 10, 15 Minuten ist zu 5 dann länger. Was ist auch... Wofür das Spiel auch...
Ja, aber eigentlich auch nicht, weil die Siegpunkte werden ja runtergefahren.
Ja, das stimmt. Wofür es auch überhaupt nicht geeignet ist, könnte ich mir vorstellen, wäre für eine Roll for the Galaxy Weltmeisterschaft. Weil ja jeder mit seinen Würfeln hinterm Sichtschirm rumfummelt und da kann halt im Prinzip jeder bescheißen. Macht natürlich keiner, aber bei einer WM oder sowas müsste halt jeder irgendwie einen Judge hinter sich stehen haben. Das wäre Quatsch.
Müsste jeder noch eine Jury, so diese Glastische vom Pokern, weißt du?
Ja.
Mit so Kameradisplays für die Jury, genau. Nee, also man muss wirklich mit ehrlichen Spielern spielen, weil bei diesen Würfeln kannst du unglaublich bescheißen. Du kannst ja da alles hindrehen, weil ja jeder hinter seinem Sichtschirm ist. Da muss man natürlich schon Brettspieler dabei haben, die nicht schummeln, aber das sollte man eigentlich bei jedem Brettspiel haben. Aber hier ist natürlich sehr verlockend, wenn man solche Leute hat oder kennt oder weiß, die schummeln gerne, dann macht das keinen Spaß mit denen.
Aber wir haben ja alle irgendwie coole Mitspieler und von daher ist das jetzt nicht das Problem.
Ja, natürlich. Ich freue mich auf eine App-Umsetzung. Ich glaube, das Spiel ist perfekt geeignet für eine Tablet-Umsetzung.
Das stimmt. Ich freue mich zuerst mal auf die Erweiterung.
Ja, das Kartenspiel hat ja ein paar Erweiterungen. Ist das für Roll for the Galaxy schon angekündigt?
Auf Englisch gibt's schon eine. Und ich denke, die kommt auch auf Deutsch. Irgendwo habe ich gelesen, dass die auf jeden Fall in Planung ist für den Herbst.
Sehr cool. Kommen dann neue Würfel? Noch mehr Würfel? Sehr gut.
Keine Ahnung, du kannst ja alles erweitern. Du kannst neue Plättchen machen, neue Startwelten. Ja, vielleicht eine neue Würfelfarbe, warum nicht? Vielleicht, dass man sich gegenseitig angreifen kann.
Mhm. Cool. Also, dicke Empfehlung von uns beiden. Sehr schöne
Daumen
Umsetzung. Sehr schöne Erweiterung, finde ich, dieser genannten Vorgängerspiele. Und dann geht's raus und würfelt euch ein Sternenimperium zusammen. Ist jetzt in Deutschland erschienen und sehr zu empfehlen. Sehr schönes Material, sehr schönes Spiel. Und dann danke ich dir für diesen Besuch, Guido.
Ach, ich bin immer gerne da. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Tschüss.